Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Hey Leute, heute geht's hier um Tilly Dean. Habt ihr vielleicht noch nie was von gehört? Dann geht's euch ähnlich wie mir. Es ist eigentlich ein Schmerzmittel, es wird aber in den letzten Jahren immer wieder zweckentfremdet als Droge. Ein Auslöser, womöglich die Texte von Deutschrappern. Modedroge, Tilly Dean, warum sie beliebt und gefährlich ist. Das ist hier heute unser Fokus. Ihr hört eine ehemals Tilly Dean-Abhängige, wie sie von dem Zeug losgekommen ist. Es war verdammt schwer. Ein Arzt, der ordnet für uns ein, wie Tilly Dean wirkt und was genau daran so gefährlich ist. Schon mal vorweg, Tilly Dean ist ein Opioid und wird so bei mittelstarken bis starken Schmerzen genommen. Ist es stärker als ein Ibu, aber nicht so krass wie Morphium zum Beispiel. Tilly Dean ist in den letzten Monaten also zur Modedroge in der Hip-Hop-Szene geworden. Und ein Grund sollen halt diese Texte sein von Deutschrappern, ganz besonders von Capital Bra. An Capi seid ihr bestimmt auch nicht vorbeigekommen. Er zählt in Deutschland zu den meistgestreamten Interpreten aller Zeiten. Er erreicht also sehr viele Menschen. In 16 Songs rappt er über Tilly Dean. Ob und wie seine Texte und der Konsum von Tilly Dean in der Hip-Hop-Szene zusammenhängen, darüber hat Mirko Seekamp recherchiert und eine Steuerung F-Doku dazu gedreht. Ich habe mit Mirko gesprochen und wollte als allererstes mal ganz klar wissen, wie bist du auf dieses Thema gestoßen?
Eigentlich dadurch, dass ich diesen Song Tilly Dean von Capital Bra und Samra gehört habe. Da habe ich mich erstmal gefragt, was ist das eigentlich, Tilly Dean, und habe mal gegoogelt und dann gesehen, ja, Tilly Dean ist ein Schmerzmedikament, was auch schon seit Jahren eigentlich als Droge genommen wird. Dann war das aber erstmal erledigt für mich und irgendwann ist mir auf Insta dann ein Foto begegnet, auf dem jemand mit Tilly Dean gepostet hat und dann auch als Hashtags irgendwie die Deutschrapper erwähnt hat. Und das war neu und dann fing meine Recherche sozusagen an.
Und dann hast du quasi gemerkt, dass immer mehr Menschen da so mit Tilly Dean posen.
Genau, richtig. Gerade bei Jüngeren war das, mit denen ich gesprochen habe, hieß es immer, wir nehmen das zum Chillen. Aber wenn man dann irgendwie genauer hingeguckt hat, dann schien das so, als nehmen die Tilly Dean auch, um damit anzugeben. Also ein bisschen wie so ein Statussymbol. Das hat dann auch unsere Recherche in den sozialen Medien gezeigt. Da gab es zum Beispiel so ein TikTok, bei dem jemand diese Tilly Dean-Tabletten auf eine Designertasche legt oder in einem anderen Video, da liegen dann Tilly Dean-Tabletten zwischen größeren Geldscheinen.
Von außen so erstmal absurd.
Genau. Oft so ein bisschen auch nach dem Motto, hier, guck mal, ich habe Tilly Dean. Und das wird auch offenbar durch diese Deutschrapper und deren Songs unterstützt. Denn ein Jugendlicher, der meinte zum Beispiel zu uns, wir wollen den Rapper näher sein, indem wir uns dasselbe antun wie die. Also in dem Fall halt Tilly Dean zu nehmen.
Und kannst du irgendwas dazu sagen, wie sehr der wirkliche illegale Konsum von Tilly Dean in den letzten Monaten angestiegen ist?
Ja, wie sehr der illegale Konsum angestiegen ist, das lässt sich tatsächlich schwer sagen, denn das läuft ja vor allem im Untergrund und da werden ja keine Statistiken oder so erhoben. Was uns aber Dealer erzählt haben, ist, dass sie das schon am Absatz merken, wenn Tracks rauskommen, die Tilly Dean thematisieren. Also andere Mittel werden zum Beispiel weniger verkauft und Tilly Dean geht nach oben. Das sieht man auch an den Zahlen der gesetzlichen Krankenversicherung, bei denen diese Tilly Dean-Verschreibungen im Prinzip ansteigen. Also besonders bei 15- bis 20-Jährigen ist das in den letzten 2 Jahren ja nahezu explodiert, also um das 30-fache, von 100.000 auf über 3 Millionen definierte Tagesdosen. Ob das jetzt klar mit Deutschrap zusammenhängt, das wissen wir nicht. Aber was wir auch herausgefunden haben, auch die Songs, die Tilly Dean thematisieren und auf YouTube teilweise millionenfach geklickt wurden, die sind auch in diesem Zeitraum entstanden.
Du hast es gerade gesagt, du hast im Rahmen deiner Doku mit Dealern gesprochen und auch mit Menschen, die Tilly Dean nehmen. Du meintest, die sind dann irgendwie chilliger drauf. Was haben sie denn noch erzählt, warum sie dazu greifen?
Ja, also sie haben so gesagt, der Körper fühlt sich tauber an, Arme und Beine, die sind ganz weich und manche sprechen von einem Gefühl, dass man sich so fühlt, als wäre man in Watte gepackt. Es wirkt euphorisierend und betäubend. Dann heißt es noch, man vergisst die Sorgen dabei, aber man muss auch aufpassen, denn es macht schnell abhängig.
Wo bekommen die Dealer denn das Medikament her? Weil es ist ja verschreibungspflichtig auch.
Ja, wir haben da von unterschiedlichen Wegen gehört. Also genau, wie du schon sagst, die Dealer, die das verticken. Dann gibt es Altenpfleger, die Tilly Dean von verstorbenen Patienten verkaufen sollen.
Uiuiui.
Und einen Weg, den fanden wir besonders spannend. Über das Darknet werden offenbar gefakte Rezepte verkauft. Und da haben wir auch bestellt und am Ende tatsächlich Tilly Dean aus der Apotheke bekommen. Aber dazu muss man noch eins sagen, von den 5 bestellten Rezepten ist nur 1 angekommen.
Hast du denn den Eindruck, dass den Menschen, die Tilidin konsumieren, klar ist, was das auch für Risiken hat?
Na, ich glaube teils, teils. Also ich habe mit Leuten geschrieben, denen war ihr Limit total bewusst, aber einige, die gehen da auch super verantwortungslos mit um. Zumindest ist das mein Eindruck. Also ich glaube, die Gefahr ist einfach groß, dass man den Wirkstoff halt immer, immer und immer weiter steigern muss und dann die Kontrolle darüber verliert, wie viel Tilidin man da eigentlich zu sich nimmt. Denn das Gefühl macht viele einfach süchtig.
Wie hat denn Capital Bra in seinen Texten über Tilidin gerappt? Ging es da viel um die Sucht oder um den Rausch?
Genau, es ging um die Sucht und den Rausch auf jeden Fall. Ich denke, dass die Deutschrapper sozusagen als Vorbild für diesen Tilidin-Konsum gelten. Das liegt vor allem an der Masse an Songs, die über Tilidin halt released wurden. Über 100 Songs im Prinzip, die Tilidin in den Texten zum Thema machen, davon von sehr bekannten Rappern wie Samra, Bushido, Kollega, aber auch Künstler wie Finn Kliman zum Beispiel thematisieren das in ihren Texten. Und jetzt nochmal zu Capital Bra mit seinen 16 Songs. In seinen Texten geht es ums Sorgenvergessen durch Tilidin, um den Rausch und auch in Lieber Gott zum Beispiel darum, wie schrecklich es ist, dem Tilidin zu verfallen. Er rappt dann, Tilidin ist Gold, doch ich hasse dieses Zeug. Und jetzt nach unserem Steuerung F-Film wollen Capital und Samra einen Song veröffentlichen, um ihren Fans zu zeigen, Tilidin ist nicht cool, nehmt das nicht.
Ich meine, ist ja ziemlich krass. Es wirkt ja sehr reflektiert. Du hast ja auch, nachdem die Doku veröffentlicht wurde, mit Capital Bra gesprochen. Was hat er da auf dich für einen Eindruck gemacht?
Ja, hätte ich nie gedacht. Also einen sehr aufrichtigen und ehrlichen Eindruck, muss ich wirklich sagen. Also damit hätte ich, glaube ich, als Letztes gerechnet, bei so jemandem, der sich eigentlich als harten Rapper zeigt.
Ja.
Aber er hat am Tag nach der Veröffentlichung der Reportage sich bei mir persönlich gemeldet und hat dann gesagt, ja, das war nicht meine Absicht, jungen Menschen zum Drogenkonsum zu bringen. Er hat mir auch klar zu verstehen gegeben, dass er gar nicht einschätzen konnte, was seine Songs für Auswirkungen haben können. Und das glaube ich ihm wirklich. Denn während des Interviews, dann gab es auch so eine Situation, da hat er dann gefragt, sieht man, dass ich mich schäme? Und ja, ich finde, man hat gesehen, dass er irgendwie Scham oder Reue in diesem Moment gefühlt hat.
Naja, er wirkte da wirklich ehrlich berührt. Ich habe es mir auch angeguckt. Was waren denn noch Reaktionen auf eure Recherche? Also haben euch auch die 15- bis 20-Jährigen irgendwie geschrieben?
Ja, also ganz, ganz, ganz viel. Also oft halt so ein bisschen lustig, ob sie Tipps kriegen können, wie man Tilidin bekommt. Was halt im zweiten Moment halt, wo man so denkt, ey, ihr habt es halt einfach nicht verstanden. Mhm. Aber dann gab es auch so große Streamer wie Montana Black mit Millionen Reichweiten. Die haben dann sogar Streams darüber gemacht und andere Medien haben das aufgegriffen. Und auch beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte scheint sich was zu tun. Wir haben uns ja während der Recherche an das Institut gewendet und haben sie dann gefragt, wie sie das einschätzen sozusagen. Und sie haben uns jetzt gesagt, dass sie unsere Erkenntnisse sehr ernst nehmen und sie wollen auch prüfen, ob man nochmal darüber beraten sollte, dass auch die Tilidin-Tabletten unter das Betäubungsmittelgesetz kommen sollten. Also, dass die Ausgabe von Tilidin noch stärker kontrolliert wird. Und auch bei den vermeintlich gefälschten Rezepten tut sich was. Uns haben überraschte Ärztinnen und Apothekerinnen geschrieben, die sich für unsere Recherche interessieren, um vermeintlich gefälschte Rezepte besser erkennen zu können.
Boah, aber das ist ja ein richtig krasser Erfolg.
Hätten wir halt null mit gerechnet. Also wir hätten halt gedacht, okay, das kommt vielleicht schon an bei den Fans auch, hat da vielleicht Auswirkungen. Aber dass es halt auch weitreichend irgendwie Anklang gefunden hat, freut uns auf jeden Fall.
Und würdest du sagen, dass das Tilidin in der Hip-Hop-Szene, sag ich mal, für Deutschland so eine typische Droge ist? Oder hat das eher was mit der Berliner Hip-Hop-Szene zu tun?
Ja, das haben wir uns auch jetzt schon häufiger gefragt. Aber dass es jetzt so die Droge in der Hip-Hop-Szene ist, das würde ich nicht sagen. Sicher zusammen mit anderen klassischen Drogen wie Gras oder Koks. Auffällig ist nur, dass bei so vielen Rappern das halt Thema ist. Ich glaube auch, dass das halt eher so ein Berliner Ding ist, also in der Berliner Szene eher verankert ist. Also Capital Bra, der kommt ja aus Berlin-Hohenschönhausen. Der hat mir zum Beispiel erzählt, dass gerade in diesen Randbezirken Tilidin ein Thema ist, weil es halt als Droge einfach zu beschaffen war.
Das sagt der freie Journalist Mirko Seekamp. Vielen Dank, Mirko, dass wir gequatscht haben.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Schmerzmittel können abhängig machen, wissen wir. auch, dass wir uns an Schmerzmittel gewöhnen können, also die Toleranz steigt. Wer häufig zum Beispiel bei Periodenschmerzen Tabletten nehmen muss, muss dann irgendwann nicht nur eine halbe nehmen, sondern dann auch eine ganze. Und irgendwann ist man bei 2 Tabletten, damit die Schmerzen irgendwie weggehen. Auch das trifft auf Tilidin zu und trotzdem kann das Schmerzmittel besonders gefährlich sein. Tobias Weigel ist Arzt und forscht zu Schmerzen und unserem Schmerzgedächtnis. Wir haben mit ihm gesprochen. Wo wird Tilidin denn eigentlich in der Schmerztherapie angewendet?
Also prinzipiell ist Tilidin ein sehr wichtiges Medikament in der Schmerztherapie. Also wird Tilidin verwendet bei, man sagt so, starken, mittelstarken Schmerzen. Mhm. Also ganz typisch bei Rückenschmerzen, die man vielleicht schon lange hat. Bei chronischen Gelenkschmerzen, die man schon länger hat. Aber auch bei akuten Schmerzen, zum Beispiel postoperativ. Auch bei Tumorschmerzen, also jemand, der Krebs hat, Metastasen hat und davon Schmerzen, da wird es auch genommen.
Und warum ist jetzt Tilidin zu so einer Modedroge geworden?
Tilidin ist halt ein Opioid. Mhm. Es wird synthetisch hergestellt, also künstlich hergestellt. Ich glaube, dass es eine Modedroge geworden ist, hat verschiedene Ursachen. Die eine ist natürlich, dass es neben der analgetischen Wirkung, also der schmerzlindernden Wirkung, noch andere Wirkungen hat. Nämlich zum Beispiel euphorisierend ist, dass es auch enthemmend wirkt. Die Schmerzlinderung, die will man vielleicht auch manchmal haben. Das ist so das eine. Und das zweite ist, dass Tilidin, man findet es in vielen Schubladen wieder. Viele Patienten bekommen es halt nach einer Operation bei chronischen Schmerzen. Es wirkt nicht so richtig wie eine Droge. Es ist halt auch nicht so stark, nicht so potent. Wenn man das mal vergleicht mit Morphin, Tilidin hat so eine schmerzlindernde Wirkung im Vergleich zu Morphin von nur 15-20%. Und wenn man Morphin nimmt, dann weiß man eher, oh, das ist vielleicht eine Droge oder so. Also ich glaube, es hat auch damit was zu tun, dass man es eher nimmt, eher zugreift, weil man denkt, ja, das ist ein Schmerzmittel, das nimmt vielleicht der und der aus meiner Familie oder so. Das ist nicht so schlimm.
Was kann eigentlich passieren, wenn man Tilidin mit Alkohol mixt? Also Stichwort Mischkonsum.
Also es gibt sozusagen generell vielleicht 5 Gefahren von Tilidin. Eine davon ist die Wechselwirkung, das ist generell bei Medikamenten immer. Also Wechselwirkung heißt, es wirkt mit anderen Stoffen stärker oder schwächer. Mit Alkohol. Alkohol steigert die Wirkung von Tilidin. Mhm. Es gibt aber auch andere Medikamente, die die Wirkung von Tilidin verstärken oder auch schwächen. Antidepressiva zum Beispiel muss man aufpassen, dass man es nicht kombiniert. Und Alkohol verstärkt die Wirkung.
Was sind denn noch die Gefahren von Tilidin?
Also primär die erste Gefahr ist, wie für alle Opioide, eine Toleranz. Das heißt, der Körper gewöhnt sich an den Wirkstoff und als Folge heißt es, die eingenommene Dosis muss gesteigert werden, um den gleichen Effekt zu erzielen. Und dann ist die Gefahr, dass man irgendwann eine Überdosierung vielleicht bekommt. Mhm. Das zweite ist Abhängigkeit. Das heißt, in Deutschland haben wir so 160.000 Opioidabhängige. Eine Abhängigkeit von Tilidin und zwar körperlich und psychisch. Und gerade die psychische Abhängigkeit, das ist die große Herausforderung. Die dritte große Gefahr sind Nebenwirkungen. Übelkeit, Erbrechen, das ist sehr häufig. Schwindel, Benommenheit, Durchfall. Also Nebenwirkungen als große Gefahr natürlich. Und viertens, was man gar nicht oft beachtet, ist gerade beim Missbrauch, sind Kontraindikationen. Das heißt Gründe, warum man Tilidin nicht nehmen darf. Ich sage mal ein Beispiel, wenn man Asthma hat. Weil Tilidin die Atmung ja mit beeinflusst und wenn man Asthma hat, hat man da schon ein Problem. Das sind im Prinzip die großen Gefahren.
Wie kann man es denn schaffen, vom Tilidin wieder wegzukommen?
Ehrlich gesagt ist das eine große Herausforderung, weil man ja diese Abhängigkeit hat. Und die Abhängigkeit, also erstens, man sollte es langsam ausschleichen. So wie man es langsam einschleicht in der Therapie, so muss man ein Opioid auch immer ausschleichen. Das heißt, nie abrupt beenden, sowohl nicht der Schmerzpatient, als auch nicht beim Missbrauchen. Das wird oft gemacht und dann kriegt man ganz starke Symptome, Entzugssymptome, also ausschleichen. Dann zweitens die körperliche Abhängigkeit, die körperlichen Symptome durch Gegenmaßnahmen im Griff haben. Und dann vor allem die psychische Abhängigkeit. Das ist die große Herausforderung. Deswegen sollte man es nicht alleine machen, sondern mit professioneller Unterstützung. Dass dieser unabdingbare Wille nach dem Stoff, dieses Craving, das muss man in den Griff kriegen.
Tobias Weigel war das für euch in den sozialen Medien bekannt als Dr. Weigel.
Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova.
Das Mitteltilidin wird von Rappern besungen, wird zum Feiern genommen, haben wir eben gehört. Aber eigentlich ist es ja ein Schmerzmittel, eines, mit dem zum Beispiel starke Schmerzen behandelt werden können. So wie bei Barbara. Sie hat viele Jahre extreme Schmerzen gehabt, Nervenschmerzen an den Zehen. Die sind einfach nicht weggegangen. Endometriose, damit hatte sie zu kämpfen. Das hat zu ganz krassen Schmerzen geführt während der Periode. Und dann gab es noch einiges mehr bei ihr. Und irgendwann, da hat ihnen ein Arzt Tilidin verschrieben als Schmerzmittel. Zuerst wollte sie Tilidin nicht nehmen, weil sie ja schon gehört hatte, wie abhängig das machen soll. Und dann hat sie es aber doch genommen. Wir haben mit ihr gesprochen. Barbara, warum hast du dich denn dann dafür entschieden?
Der Schmerzpegel stieg ins Unermessliche an. Also die Schmerzen waren eines Tages so heftig, dass ich dann eben in Kauf genommen habe, in eine mögliche Abhängigkeit zu rutschen. Die Schmerzen waren einfach zu heftig und ich hatte wirklich, kann man sagen, auch keinerlei Lebensqualität mehr.
Und wie war das dann für dich, als du Tilidin genommen hast, also die erste Zeit?
Also in der ersten Zeit, muss ich sagen, war Tilidin eine sehr, sehr große Hilfe. Der Schmerz wird einfach nicht mehr so intensiv wahrgenommen. Zwar nimmt Tilidin den Schmerz nicht komplett weg, also du bist nicht schmerzfrei, wenn du Tilidin einnimmst, aber dadurch, dass es eben auf das zentrale Nervensystem dämpfend wirkt, wird eben alles im Körper runtergefahren und es ist halt alles viel leichter. Also du hast wieder Freude an allem, ja, du gehst wieder raus, weil es war bei mir dann wirklich so zum Schluss, dass ich auch keinerlei Treffen mehr vereinbaren konnte und durch Tilidin gewann ich erstmal wieder ganz, ganz viel Lebensqualität dazu.
Und ab wann hast du dann gemerkt, dass du süchtig bist?
Also mein damaliger Partner, der Selbstschmerzpatient war, hat mich von Anfang an gewarnt. Es war ungefähr, ich glaube, 2013, als ich Tilidin dann das erste Mal eingenommen habe und meinte, dass man auch sehr, sehr schnell süchtig ist von diesem Medikament, also eine Toleranz aufbaut. Also du fängst ja an mit 50 Milligramm beispielsweise, kleinste Einheit. Und brauchst dann nach einer gewissen Zeit X, ja, das ist von Mensch zu Mensch verschieden, peu à peu mehr. Also du steigerst die Dosis, das ist ja auch das Fatale daran. Das ist so ein schleichender Prozess. Du merkst halt am Anfang, juhu, es geht mir besser.
Wie hast du dann gemerkt, dass du abhängig bist?
Das habe ich gemerkt, indem ich einfach regelmäßig, also zum Schluss zu dann auch alle 3 Stunden nachlegen musste, teilweise alle 2 Stunden. Am Anfang aber auch, also Tilidin, die Einzeldosis, sage ich mal, wirkt zwischen 4 und 6 Stunden lang. Bei mir war es eher kürzer, da ich auch noch einen Gendefekt habe, sprich mein Körper von Haus aus immer schon mehr, also höhere Dosen gebraucht hat. Also es ging wirklich sehr, sehr schnell. Ich wollte es aber tatsächlich nicht wahrhaben. Also ich habe es immer runtergespielt und belächelt und damals zu meinem Freund gesagt, also ich habe sicherlich kein Problem. Ja, du hast vielleicht eins, ich habe keins.
Und wie hast du das gemacht, an dieses Tilidin dann ranzukommen? Weil du hast ja eine bestimmte Dosis verschrieben bekommen und dann brauchtest du ja immer mehr. Wie hast du das gemacht?
Also dafür musste ich nicht viel tun. Es ist ja auch so, dass ich tatsächlich von ärztlicher Sicht aus als austherapiert gelte. Also ich würde es auch jetzt noch bekommen. Ich möchte es halt einfach nicht mehr. Aber ich habe ganz normal die Rezepte verschrieben bekommen. Klar wird der ein oder andere Arzt dann hellhörig und spricht dich dann auch auf die Erhöhung der Dosen an. Aber da gibt es natürlich dann auch einen Trick. Du wechselst halt einfach den Arzt. Du machst dann Ärztehopping. So kenne ich es auch von anderen, die mir das erzählt haben über meinen Kanal von anderen Abonnenten, die haben dann einfach ihre 2, 3, 4, 5 Ärzte und holen sich überall Rezepte ab.
Und ab wann hast du dann gesagt, nee, ich bin abhängig, ich fühle mich süchtig?
Du, im Grunde sehr, sehr oft. Ja, also ich hatte dieses Gefühl, kann man im Grunde genommen eigentlich jeden Tag. Ich habe mir eigentlich jeden Tag so nach 1, 2 Jahren überlegt, so jetzt ist Schluss. Also es muss auch einfach andere Möglichkeiten und Wege geben. Aber man wacht dann eben am nächsten Morgen auf. Ich hatte, wie gesagt, ganz, ganz schlimme Muskelschmerzen und war quasi jeden Tag wieder schwach und habe es halt wieder genommen.
Aber wie bist du dann da rausgekommen? Also es hört sich nach einem endlosen Teufelskreislauf halt an.
Ja, das ist tatsächlich ein Teufelskreislauf. Da brauchst du wirklich einen eisernen Willen. Der Antrieb für meinen Entzug war tatsächlich meine kleine Tochter, weil zum einen wollte ich klar sein im Kopf. Ich meine, ich war an dieses Medikament gewöhnt. Ich war auch eingestellt. Ich durfte auch Auto fahren und alles. Aber trotzdem weißt du natürlich, du hast diese Abhängigkeit und ich war es leid, immer diese Tropfenflasche mit mir führen zu müssen, weil ich ja alle 3 Stunden nachlegen musste. Also ich wusste oder mir war klar, dass ein Leben ohne dieses Medikament nicht möglich ist. Mhm. Und da ich immer schon ein kleiner Rebell war, habe ich mir gedacht, nö, ich möchte mir einfach nicht mein Leben versauen lassen von dieser Substanz, beziehungsweise mein Leben schon gar nicht dominieren oder bestimmen lassen von einem Medikament.
Und wie hast du dann diese Entzugsphase erlebt?
Der Entzug war sehr heftig. Ich habe zunächst einmal die Dosis um die Hälfte reduziert, auch alles im Alleingang. Der erste Tag war eigentlich ganz okay. Ab dem zweiten Tag habe ich gemerkt, okay, so easy peasy ist es dann wohl doch nicht. Also ich hing die meiste Zeit über der Schüssel. Also ich hatte starke Durchfälle, starkes Erbrechen, Schüttelfrost. Also wirklich alles von Aber bis Zapper an Symptomen dabei gewesen, was man sich nur vorstellen kann. Aber ich hatte eben diesen Willen und ich wusste, das Ganze ist endlich, ja. Das ist kein unendlicher Prozess, sondern wenn ich das packen will, dann komme ich da auch wieder raus. Ich hatte, das muss ich auch dazu sagen, das große Glück, einen sehr, sehr verständnisvollen Partner zu haben an meiner Seite, der mich in diesen Tagen wirklich komplett unterstützt hat, gekocht hat, sich um die Kleine gekümmert hat. Und so konnte ich das dann wirklich Tag für Tag runter reduzieren, beziehungsweise eben in der Fachsprache ausschleichen.
Heftig, da will man echt nicht durch. Noch mehr von Barbara gibt's auf ihrem YouTube-Kanal übrigens. Schnick, Schnack, Schnuck heißt der. Modedroge Tilidin. Warum sie beliebt und gefährlich ist. Das hat uns ja heute beschäftigt in dem Ab21-Podcast. Und alle, mit denen ich heute dazu gesprochen habe, die sind sich einig und haben es nochmal betont. Leute, unterschätzt das Zeug nicht. Das war's jetzt aber von hier. Ich bin Charlene Rogal. Cool, dass ihr auch wieder zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.